Oh, ich höre nicht viel, aber es kommt etwas. Ah, ja, jetzt höre ich noch etwas. Genau. Um den mächtigen Gott soll es gehen. Und wir haben ja die letzten im Rahmen heranschauen und handeln immer wieder auch Elemente aus unserer Gemeinde vorgestellt, wo wir konkret heranschauen und handeln. Und wir haben die Bereiche eigentlich ein bisschen zusammengefasst mit Hoffnungsnetzwerk. Das sind verschiedene Points, wo wir bewusst haben gesetzt, wo wir sagen, da wollen wir Menschen Hoffnung schenken, da wollen wir Menschen begegnen. Jetzt gestern war vor allem der Helppoint praktisch in Aktion gewesen. Sie werden sich später dem auch noch vorstellen. Der Foodpoint haben wir letzten Sonntag können vorstellen. Lebensmittel angehen. Die Menschen haben davon berichtet, wie sie das erleben, wie sie hier dürfen Lebensmittel holen. Heute werden wir auf den Carepoint eingehen. Übernächsten Sonntag Praypoint und Missionpoint haben wir auch schon gehabt. Alles Bereiche, wo wir Menschen Hoffnung schenken wollen, wo wir Menschen einfach etwas erleben lassen von dem, dass wir einen grossen Gott haben, dass wir eigentlich als Kirche die grösste Hoffnung dieser Welt sind. Nicht zuletzt, weil wir Hoffnung von Jesus Christus selber erlebt haben und diese Hoffnung anderen weitergeben wollen. Wir wollen heute ganz kurz euch einen Einblick geben, was ist der Carepoint? Also Care tönt schon, Care-Team kennen wir. Wir können auch einfach Seelsorge-Team, aber heute muss ja alles Englisch sein, dass es ein bisschen besser daherkommt. Genau. Einfach kurz zu unserem Team. Wir sind im Moment 4 Personen. Da ist der Samuel, der Agnes, der Lukas und ich, die uns stark als Ansprechpersonen sehen, zum Teil auch selber Menschen konkret begleiten in ihren Situationen in. Wir können sagen, Seelsorgeteam oder Lebensberatung. Wir haben gerade im Vorfeld überlegt, machen wir jetzt Seelsorge oder machen wir Lebensberatung. Also Lebensberatung kann eigentlich jeder machen, oder? Und wir haben gefunden, nein, wir wollen eigentlich wirklich auch den Menschen helfen, wo ihre Seele verletzt ist. Gott will die Seele heilen. Er will nicht nur das Leben in Ordnung bringen, sondern will die Menschen von innen raus heil machen. Und wir möchten euch einfach kurz in einem Talk an die Agnes oder Samuel bitten, können wir doch gleich führen. Euch ein bisschen etwas von dem mit euch teilen, was uns auf dem Herz liegt, im Blick auf Carepoint, im Blick auf Seelsorge. Was bewegt uns und was ist eigentlich das, was wir hier machen? Genau, Samuel, Seelsorge, du bist schon lange quasi im Gemeindeumfeld unterwegs und wenn ich dir so zurückschaue, Seelsorge vor 20 Jahren, Seelsorge heute, was bedeutet Seelsorge denn und heute? Hat sich bei dir etwas verändert oder wie sieht das aus?
Man muss vielleicht das ganze Umfeld anschauen. Denn, oder ich rede jetzt von mir, wie ich es erlebt habe, ist stark geprägt gewesen, dass der Seelsorger der Pfarrer war. Und der hat doch noch ein bisschen einen anderen Status gehabt, vielleicht so wie ein Arzt, fast ein bisschen. Ich habe das so erlebt. Und wenn ich Seelsorge in Anspruch genommen habe vor 30, 40 Jahren, dann habe ich das eben ähnlich erlebt. Ich habe vielleicht irgendeinen Rat gesucht oder habe meine Schuld bekannt beim Seelsorger oder der Seelsorger hat dann eine Diagnose gestellt und mir eben einen Ratschlag gegeben. Und dann hat er noch gebetet für mich. So habe ich Seelsorge ein bisschen plakativ ausgedrückt, erlebt. Das war nicht schlecht gewesen, das hat oft geholfen, aber heute habe ich doch ein anderes Bild. So wie ich heute Seelsorge oder Beratung erlebe und verstehe, es geht darum, dass der Ratsuchende sich selber besser lernt kennen, dass er eigentlich kann entdecken. Wir machen das ganz stark durch Fragen. Also der Ratsuchende soll eigentlich Sachen, die in ihm innen sind, die ihn vielleicht blockieren oder die Fragen sind, soll er lernen verstehen. Es geht ganz stark, so wie es der Paulus in Römer 12,2 ausdrückt, um Veränderung von der Sinn, von den Sinnen oder von den Gedanken. Mir ist wichtig, oder uns allen, dass der Ratsuchende seine Fähigkeiten entdecken kann, dass da Freiheit, Freisetzung kann entstehen. Ein wichtiger Aspekt ist mir auch, dass der Ratsuchende und der Berater auf der gleichen Ebene stehen. Also wenn ich Berater bin oder Seelsorger, dann bin ich nicht auf einer anderen Ebene.
Genau, du hast gesagt, früher war der Pastor wie der Arzt gsi. Genau, da sind wir nicht mehr so nach bei dem. Aber gleich die Frage, wie erlebst du das, Agnes? Die, die in die Seelsorge kommen, das sind vor allem Kranke und Zerbrochene. Oder für wer ist Seelsorge? Also könnte man sagen, einfach alle die sich nicht so gut fühlen, müssen da kommen oder sollten oder dürften. Oder wie siehst du
das? Ja, genau. Also, vor 20 Jahren war das noch meine Meinung. Hey, also, zusammen mit Jesus bringen uns doch einfach alleine auf die Reihe. Ich brauche niemanden, der mir hilft. Darum ist es so lange gegangen, bis ich Hilfe in Anspruch genommen habe. Also ich rede jetzt vor allem von mir, zeugnishaft. Und es hat einige Mut gebraucht oder Demut, bis ich konnte eingestehen, mal, ich brauche Hilfe. Und ich verliere überhaupt nichts an Wert, wenn ich in die Seelsorge gehe und mir helfen lasse. Ja, damals, vor 20 Jahren, ziemlich genau, habe ich angefangen in die Seelsorge zu gehen. Habe ich immer wie stärker Depressionen und Todesängste gehabt. Zwischendurch hat sich das zwar gelegt, aber es hat mich immer wie mehr belastet. So, dass ich eben Ausschau hatte nach passender Hilfe. Und schon nach der ersten Sitzung, wo ich einmal konnte, mein Herz ausschütten konnte. Und um das geht es doch einfach viel in der Seelsorge, dass man einfach mal das Herz ausschütten kann, wie es einem zu Mut ist. Und da ist mir Verständnis und Barmherzigkeit und auch Wertschätzung entgegengebracht worden. Und die Depressionen sind dann einfach auf einen Schlag verschwunden und auch die Ängste. Und das hat mich so tief beeindruckt, dass ich mich seitdem für Seelsorge sehr habe interessieren und immer noch dran bin. Ohne Seelsorge könnte ich mir das Glaubensleben gar nicht mehr vorstellen.
Also brauchen jetzt nur Kranke oder eben Depressive oder Leute, die wirklich im Teufel sind, Seelsorge? Oder ist das für jedermann etwas Gutes?
Genau. Wir können den Eindruck jetzt haben, dass es mir ja schlecht ist gegangen, dass man nur dann, wenn man wirklich den Kopf unter dem Arm trägt, in die Seelsorge geht. Braucht jeder Seelsorge? Die Frage möchte ich jetzt nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Seelsorge passiert ja auch auf ganz natürliche Weise oft. Oder eine Predigt, ein Wort, das einem gerade prägt, ein Freund, der gerade das Richtige sagt. Oder sogar ein unbekannter Mensch, der gerade einem auch trifft. Oder vielleicht ist es so ein Seminar, das man besucht, ein Buch, das man liest. Und geschliffen und geformt wird man schlussendlich auch da in der Gemeinde, im Zusammenleben, auf ganz natürliche Art. Entscheidend ist, ob wir bereit sind, dass Gott darf in unser Leben reden und darf eingreifen. Auf ein Bild ist mir dazu in Sinn gekommen, und vielleicht kann man das jetzt da projizieren. Es ist auch schon lange da.
Nein, es ist nicht.
Okay. Ja, ein Bild, wo könnt veranschaulichen, für was, dass man die Seelsorge in Anspruch nehmen. Nicht nur, wenn man gerade in einer tiefsten Krise ist. Ist der Steinblock, der hier behauen wird, ist mir die wunderbare Skulptur von Michelangelo in Sinn gekommen, der David. Und der Michelangelo hat manchmal so gescheite Sachen gesagt. Da hat zum Beispiel der Papst hat ihn gefragt, verratet mir doch das Geheimnis von eurem Genie. Wie habt ihr die Statue können erschaffen? Das Meisterwerk aller Meisterwerk. Und dann hat Michelangelo geantwortet, ganz einfach, ich habe einfach alles entfernt, was nicht David ist. Und vielleicht spürt ihr schon, wo es geht, in einem übertragenen Sinn auf mich und auf die Seelsorge. Ich bin ein Kunstwerk. Hier schaut jetzt vielleicht aus der Kopf raus. Vielleicht schaut schon ein Bein raus oder eine Nase. Oder meine schaut sicher schon ein bisschen raus, weil sie ein bisschen gross ist. Oder eben Ohren. Bei mir ist es aber nicht der Michelangelo, der mich geschaffen hat, sondern Gott, der mich einzigartig, genial hat geschaffen. Aber um mich herum hat es Verschiedenstes, was das Kunstwerk noch zudeckt. Und von außen kann ich mich nicht selber behauen oder ja, formen. Es muss jemand, der das von uns sein, muss jemand haben, der das von außen tut. Jemand, der das auch kann. Und für mich ist Seelsorge eine effiziente Möglichkeit, um zu diesem Kunstwerk vorzudringen. Zwar eben nicht mit Hammer und Meißel, hoffe es doch schwer nicht, aber es braucht Geduld und dass man einfach auch hinschaut. Aber schlussendlich lohnt es sich.
Ich erlebe ja selber immer wieder, wenn ich Gespräche bin oder so, in meinem eigenen Leben, dass man eben gleich so plötzlich merkt, okay, da wird der Meißel angesetzt. Das kann auch Angst machen. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo doch so, ja, Seelsorge, brauchst du das? Wie denkst du darüber? Angst? Haben Leute Angst vor Seelsorge? Oder was hindert so oft daran, wirklich Seelsorge in Anspruch zu nehmen?
Ich kann eigentlich auch wieder nur für mich reden. Aber Gründe, dass man vielleicht Angst hat, in die Seelsorge zu gehen, bei mir war es Angst vor Entblößung. Was denkt der Seelsorger oder was denken die anderen Leute? Du bist schon so manches Jahr mit Jesus unterwegs und hast noch nicht begriffen, zum Teil grundlegende Fragen, oder hast noch mit Problemen zu kämpfen. Und meiner Meinung nach ist die Angst ganz stark verbreitet, das Gesicht zu verlieren. Und ich komme dann nachher bei einer anderen Frage noch darauf zurück, warum das so könnte sein. Bei mir war eine Konsequenz ganz lang in meinem Leben, dass ich zwar gegen aussen als guter Christ da war, aber innerlich hatte ich viele Fragen und durch das auch viel Spannung. Und da war sehr viel blockiert. Ich hatte oft ein schlechtes Gewissen. Das hat man gegen aussen nicht so gesehen. Und das waren die Ängste, die mich zurückgehalten haben, persönlich.
Mhm. Aber ihr seid beides nicht nur Menschen, die Seelsorge-Menschen seelsorglich begleiten, sondern auch Seelsorge selber immer wieder erleben. Wie hat Seelsorge euer Leben verändert? Vielleicht durch schöne, aber vielleicht auch durch schwierige Erfahrungen durch?
Ja, weil ich schon bei der vorderen Frage oder ja, habe geantwortet, es ist Arbeit, es ist zum Teil auch mühsam. Und in der Seelsorge ist für mich die befreiendste und gerade gleichzeitig die schmerzhafteste Erkenntnis gewesen. Am Anfang von meiner Ausbildung hat es dazu gehört, dass man in die Eigenreflexionen gegangen ist. Und immer mehr habe ich dort gesehen, dass ich gar nicht die tolle Christin bin, die perfekte Agnes, die ich gemeint habe, dass ich sie sei. Also könnt ihr euch vorstellen, wie viel Arroganz das in mir innen war oder vielleicht immer noch ist. Also das hat auf jeden Fall zu einem Zerbruch geführt. Und ja, in einem Wort gefasst, einfach auch zu Sündenerkenntnis. Und wochenlang war ich einfach traurig und habe gerannt über mich selber. Aber dann ist mir Jesu Vergebung umso grösser geworden, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Und Traurigkeit ist gewichen und eine riesige Dankbarkeit ist in mein Leben gekommen. So eine Dankbarkeit, die ich vorher nie gespürt habe. Das Erlebnis und viele andere sind dann noch dazugekommen im Verlauf der Seelsorge und ich bin noch dran. Das hat dazu geführt, dass mein Glaube und meine Beziehung zu Gott sich stark hat verändert.
Wie sieht es bei dir aus, Samuel?
Eigentlich müssen wir für diese Frage auch die anderen fragen um mich herum. Ich habe gestern noch Elisabeth gefragt, ob sie etwas hat wahrgenommen hat. Sie hat mir ein paar Sachen können sagen. Aber auch, ich möchte hier sagen, ich habe viel gelernt, bei mir falsche Überzeugungen, falsche Lügen, die ich geglaubt habe, sind mir aufgedeckt worden. Und das hat ganz stark auch mein Gottesbild verändert. ich habe dort die Seelsorge vor allem. Ich habe ja vieles schon gewusst gehabt, durch Predigt oder Seminar oder Vortrag, aber erst in der Seelsorge konnte ich durch gezielte Fragen in Tiefe das Lehren verstehen. Und erst wenn man etwas verstanden hat, kann man nachher auch verändert werden, kann das Denken oder der Glauben verändert werden. Auch bei mir ist stark verändert worden, meine Identität. Ich habe mich ganz stark über die Leistung definiert. Und da könnt ihr euch auch vorstellen, wenn ihr nicht mehr leisten könnt, dann wer seid ihr noch? Und das hat sich bei mir verändert. Ich tue mich heute viel, viel mehr über Beziehungen, ganz stark natürlich über Beziehung zu Jesus und zum Vater und zum Heiligen Geist identifizieren. Was bei mir auch ganz stark ist zum Vorschein gekommen, ich hatte ein Gottesbild, wo ich Gott eher so ein bisschen als Gott gesehen habe, mit dem Mahnfinger, der hier vom Himmel oben runter schaut. Und das hat sich bei mir auch durch die Seelsorge stark können verändern. Und heute habe ich ganz einen anderen Zugang zu diesem Gott, zu diesem Vater. Ich nehme seine vielen Eigenschaften viel differenzierter wahr und habe Beziehung zu ihm, die ist viel enger geworden.
Wir haben beide gehört, von beiden gehört, dass ihr seelsorglich auch selber dran seid und euch lassen formen. Agnes, was motiviert dich vielleicht, noch so kurz zusammengefasst, auch andere seelsorglich zu begleiten, Menschen wirklich auch in die Freiheit hineinzuführen, also eigentlich mit denen auch wie einen Jüngerschaftsprozess zu gehen?
Ja, ich habe ja schon ein bisschen erwähnt, dass ich selber durch Seelsorge so viel Freiheit erleben, dass ich in die Freiheit gekommen bin. Und es ist einfach ganz ein anderes Leben und das wünsche ich mir natürlich für euch oder für andere auch. Und zu erleben, wie Gott mich und Menschen verändert und befreit und wie dann Neues entstehen kann, das ist einfach sehr ermutigend. Wenn Menschen vergeben können, wenn Verletzungen geheilt werden, das ist tief bewegend. Und oft spüren wir in diesen Gesprächen einfach auch Gottes Herrlichkeit und Gottes Gegenwart ganz tief. Und das alles passiert aus Gnade. Und das zu erleben, mache mich einfach tief dankbar. Und dankbar bin ich auch, dass ich die Arbeit machen darf, auch wenn es manchmal eine starke oder eine grosse Herausforderung ist.
Genau, wir verstehen uns ja als Team, auf der einen Seite als Anlaufstelle, wo man einfach mal hergehen darf, wo wir zum Teil selber jemanden begleiten, aber zum Teil auch weiterverweisen. Ich denke, es gibt viele andere Angebote. Und manchmal ist es einfach ein guter Freund, manchmal passiert auch Seelsorge in einem Gottesdienst. Wir können sicher auch einfach auf die Kurse hinweisen vom ICL, Institut für christliche Lebens- und Eheberatung. Die startet jetzt diesen Sommer wieder einen Kurs, einen 10-teiligen Kurs. Und du hast dort schon von den Eigenreflexionen geredet. Das ist nicht einfach, ihr seid nicht nachher Seelsorger, wenn ihr die besucht habt, sondern es geht viel mehr selber dran, sie selber herzuschauen und selber zu entdecken, was Gott in deinem Leben vielleicht noch herausmeißeln will, wo er dich noch mehr in deiner Persönlichkeit fordert. Das sind sicher hinterliegende Prospekte, auf wer da Interesse hat, oder sonst dürft ihr auch gerne auf uns zukommen, wenn ihr Fragen zu diesen Kursen habt. Es gibt auch viele andere Angebote, und ich möchte euch wirklich einfach motivieren, nutzt die Sachen, zum Teil legen wir sie hinten auf, sei es für Ehe, sei es persönlich, einfach wo man wirklich auch Seelsorge eigentlich Gott an sich arbeiten lassen. Vielleicht noch die letzte Frage. Samuel, Gott lässt an sich arbeiten. Erlebst du das? Also, braucht es Gott oder braucht es einfach deine geschickten Fragen? Oder wie erlebst du auch Gottes Eingreifen konkret in deinen Gesprächen?
Also schon allein, wenn jemand in die Seelsorge kommt, so wie wir sie anbieten und machen, das ist für mich schon das Wirken von Gott. Ich habe vor allem Männer, die ich begleite, und bei uns Männern braucht es scheinbar noch etwas mehr, dass wir uns überhaupt dem stellen. Und vielleicht ein Beispiel. Ich habe einen Ratsuchenden, der ist gekommen, weil er die Frage bewegt ihn. Er ist 42, hat einen Beruf gehabt und ist jetzt in einer zweiten Ausbildung, hat aber stark die Frage, bin ich auf dem richtigen Weg oder was ist beruflich dran? Und das sind auch persönliche Fragen, die zuerst dran waren, die wir gelöst haben. Und dann ist die Frage gekommen, was ist beruflich dran? Und er hat eigentlich ganz stark schon eine Spur gehabt, wo er gesagt hat, ich habe den Eindruck, das ist dran. Und dann habe ich gesagt, komm, wir schauen das einfach einmal an. Und wie schon gesagt, eben, wir arbeiten stark mit Fragen. Und wenn ich in einem Gespräch bin, dann ist für mich ganz wichtig, dass ich auch immer wieder in Verbindung bin mit dem Vater, dass ich höre, wie kannst du jetzt die Frage vielleicht noch stellen, was könnte ihm helfen, dem Ratsuchenden? Und dass der Heilige Geist auch mir die entsprechenden Fragen stellen und dem Ratsuchenden zeigen kann, was ist dran. Und bei dem habe ich es erlebt, dann haben wir stark einmal geschaut, was hat er überhaupt für Fähigkeit aus seiner Persönlichkeit heraus. Und die hat er relativ gut benennen. Und dann haben wir geschaut, ja, passt jetzt das auf dein Berufsziel her? Und das hat relativ gut gepasst, aber es sind auch noch ganz neue Fähigkeiten ihm bewusst worden. Und kurz nach dem Gespräch hat er mir ein Mail geschickt und hat gesagt, ihm sei bewusst worden, dass er sich das gar nie zutraut hat, was jetzt eigentlich in diesem Gespräch offenbar worden. Und da ist sein Berufswunsch jetzt ein Stück korrigiert worden. Und das ist für mich eigentlich das Schönste, wenn jemand so darf frei werden und vielleicht eben auch in seine Berufung kommen.
Merci vielmal euch, Gottes Möglichkeit, auf die sind wir angewiesen und das werden wir auch heute Morgen noch kurz einen Aspekt von dem anschauen. Wir können heranschauen, wir können handeln, aber ich glaube nicht ohne mit Gott zu rechnen. Wenn wir mit Gott rechnen, können wir wirklich Sachen sehen und da werden wir jetzt gleich einsteigen und uns den Text, den wir miteinander betrachten wollen, kurz als Film anschauen, Matthäus 8, Vers 5 folgende. Merci vielmal.
Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er. Mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte,
ich will kommen und ihn heilen.
Daraufhin sagte der Hauptmann,
Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es.
Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten,
ich versichere euch, einen solchen Glauben, den habe ich im Volke Israel noch bei niemandem gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen. Und sich im Himmelreich mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben.
Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte,
Geh heim, es soll geschehen, was du geglaubt hast.
Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund.
Eine Begebenheit, die sicher viele von uns kennen. Ein Mann, der mit Gottes Möglichkeiten rechnet. Der sagt, hey, du brauchst nur ein Wort zu sagen und es passiert. Und ich glaube, es ist genau das, da wo Jesus in Situationen hineinspricht. Das erleben wir auch immer wieder in Seelsorgegesprächen. Da, wo uns ein Wort wie geschenkt wird, aus der Bibel oder vielleicht auch Gedanken, wo wirklich Mauern fallen können, wo etwas Neues werden kann, wo Gottes Möglichkeit, Gottes Wort wirklich heilig schaffen kann. Und wir haben in diesem Text vom Matthäus-Evangelium, wir lesen diesen Text schon im Lukas und im Johannes, und mich hat beeindruckt, der Matthäus ist ja vor allem der, der an die Juden sich richtet. Eigentlich ein frommes Volk. Er redet eigentlich zu Menschen wie du und ich, Menschen, die regelmässig in Gottesdienst gehen, Menschen, die gegen aussen eigentlich den Glauben leben. Und was hier passiert ist, ist eigentlich, man könnte sagen, wie eine Ohrfeige gewesen für das fromme Volk. Wo Jesus sagt, hey, hier entdecke ich einen, der wahrhaft glaubt. Es hocken so viele in den Synagogen oder vielleicht auch heute in den Gottesdiensten, die zwar da sind, versuchen ein rechtschaffendes Leben zu leben, aber eigentlich den Glauben nicht haben, den lebendigen Gott, der Möglichkeiten hat. Oder rechnen wir noch damit, dass Gott Möglichkeiten hat in deinem Alltag, da, wo es vielleicht schwierig wird, oder denkst du vielleicht im Nachhinein, ja, er hat irgendwie geholfen? Oder gehen wir aktiv mit dem Gott in unseren Alltag hinein und sagen, Gott hat hier Möglichkeiten, wo ich noch weiterkomme. Gott hat hier Möglichkeiten in dieser Situation. Und versuchen wir auch bewusst, Gott mit einzubeziehen in unseren Alltagsherausforderungen. Ich merke, vieles sind oft Enttäuschungen. Wo wir sagen, ja, ich habe schon so viel gebetet. Ich habe auch Leute in der Seelsorge, die sagen, gell, jetzt beten wir noch dafür. Und dann sage ich, ja, wäre eine gute Idee. Ich sage, ja, das macht man immer, oder? Es hat nur noch nie viel genützt, so in dem Sinn. Und dann frage ich, okay, beten wir jetzt, für das wir gebetet haben, oder beten wir, weil wir einen grossen Gott glauben? Ich glaube, dort liegt oft der Knopf. Wir rechnen gar nicht mehr, dass wir einen lebendigen Gott haben, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hier eingreifen kann, der hier etwas verändern kann. Manchmal sind wir einfach fromm und beten, weil es dazugehört. Und beten nicht mehr, weil wir wissen, hier ist ein lebendiger Gott, der wirklich Situationen verändern kann, der hier eingreifen kann. Und Jesus will uns eigentlich den Hauptmann als Vorbild herstellen und sagen, Leute, ich möchte bei euch, ich möchte bei jedem von uns wieder mehr sehen von dem, wo der Hauptmann hier lebt. Und mir sind drei Aspekte aufgefallen von diesem vertrauensvollen Glauben von diesem Hauptmann. Zum ersten Mal, der ist aktiv geworden. Ein Hauptmann, der eigentlich ist, sich gewandt war. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein römischer Hauptmann. Einer, der gewusst, wie man befiehlt. Einer, der sagt, mach das, und es ist passiert. Und auf der anderen Seite, und er sagte, Herr, heile meinen Diener, er liegt gelähmt im Bett und leidet entsetzlich. Matthäus braucht hier das Wort Peis, könnte Diener, aber auch Kind sein. Im Johannesevangelium wird nachher ganz klar gesagt, es war ein Kind. Ich glaube, es ist nicht so wesentlich. Er war einfach eine Person, die diesem Mann im Herzen gelegen ist. Aber er hat sich selber aufgemacht, ist aktiv worden und gesagt, jetzt muss etwas gehen. Ich möchte für diese Person einstehen. Ich möchte vorwärts gehen. Und hier übernimmt er selber als Hauptmann, der wahrscheinlich auf Angst zu tun hatte, Verantwortung und geht vorwärts. Was mich in dieser Begebenheit wieder einmal mehr beeindruckt hat, da geht der Mann her und übernimmt Verantwortung. Ich merke, in unseren Situationen, in unseren Familien, sind es ja meistens die Frauen, die Verantwortung nehmen. Vor allem im geistlichen Bereich. Die Frauen, die beten, die auf die Knie gehen und die Männer sagen, ja, ist gut, macht ihr das. Und ich habe mich gefragt, eine Anfrage an mich selber, aber an uns Männer, sind wir Männer, die geistliche Verantwortung wahrnehmen, die herstehen und sagen, hey, für diese Situation beten wir jetzt zuerst mal. Leben wir das in der Familie, dass wenn eine Situation da ist, die schwierig ist, wenn Kinder vor Herausforderungen stehen, wenn Ehepartner vor Herausforderungen stehen, dass wir sagen, hey, wir beten zuerst mal. Und ich merke immer wieder, wie das eine unglaubliche Herausforderung ist für uns Männer, einfach dort auch wirklich unseren Mann zu stellen und zu sagen, ich möchte aktiv werden in dem, dass ich Gott möchte zuerst in diese Situation einbeziehen. Und ich frage mich, was ist hier verloren gegangen? Ich höre von so vielen Frauen, die immer wieder sagen, ich würde mich freuen, wenn mein Mann mehr aktiv Schritte machen würde, aktiv Verantwortung übernehmen, auch im Geistlichen. Und ich merke, in meinem Leben selber, da kannst du noch Pastor sein, das ist nicht immer so, dass der Frank jedes Mal daheim denkt, okay, beten wir zusammen. Sondern ich denke, ja, irgendwie löst sich das. Aber gerade der Text hat mich auch neu herausgefordert, mich zu sagen, hey, wo, wenn nicht dort, fängt es an. Um meiner Familie, meinen Kindern können zu zeigen, ich glaube zuerst daran, dass hier ein lebendiger Gott ist und zuerst wollen wir zu ihm gehen, bevor wir irgendwo herrennen. Wir hatten letzte Woche eine spannende Situation gehabt. Susanne konnte fast nicht mehr schnaufen oder bei jedem Schnauf so Schmerzen gehabt, dass wir alle das Gefühl hatten, die muss zum Doktor, oder? Das haben ja alle lauthals gesagt. Und wir waren nachher am Abend zusammen und plötzlich sagt eins von den Kindern, eben nicht ich, aber eins von den Kindern sagt, lasst uns beten. Die Familie ist auf dem Tisch gehockt und jeder ist eingestanden für Susanne und gesagt, hey, Gott, schenke hier Veränderung, schenke hier Möglichkeiten, dass hier Heilung eintreten darf. Susanne ist nachher aufgestanden und gesagt, oh, es ist wirklich schon ein bisschen besser. Sie schnauft heute wieder, sie ist da. Es tut auch nicht mehr weh. Also das haben wir zwar heute Morgen noch nicht geklärt, ob es nicht mehr weh tut. Aber es ist etwas passiert. Weil Familie ist zusammengestanden und mit Gottes Möglichkeiten gerechnet. Und ich glaube nicht einfach nur, man betet, weil man betet. Sondern man hat gesagt, wir wollen von dem Gott etwas erwarten. Wir wollen mit seinen Möglichkeiten rechnen. Und auch nicht enttäuscht wäre gewesen, weil es halt jetzt vielleicht gleich zum Doktor hätte müssen, im Wissen, hey, Gott kann auch hier Wunder tun. Aber die Frage war an mich und die Frage ist vielleicht an dich heute auch als Mann. Nimmst du die Verantwortung wahr? Zeigst du deiner Familie, dass du nicht selber alles selber im Griff hast, sondern sagst, nein, ich will mit dem Gott rechnen, und zwar in jedem Augenblick. Ich bin selber angewiesen auf Gebet von meiner Familie, aber ich möchte der sein, der hier geistlich vorangeht. Und das hat mich fasziniert, auch an diesem Hauptmann. Er ist aktiv geworden, hat Schritte gemacht auf diesen Jesus zu. Und ich wünsche mir Männer in unserer Gemeinde, die diese Schritte gehen. Wo die Ersten sind, die der Front stehen und sagen, ich stehe her, ich übernehme Verantwortung, ich werde aktiv. Und spannend ist auch, was für eine Haltung das der Hauptmann hat eingenommen. Er ist nicht einfach der Chef gewesen, er hat gesagt, hey, ich bin hier der Hauptmann, du hast jetzt meinen Sohn gesund zu machen oder mich nicht, sondern es war eine demütige Bitte gewesen. Und Jesus hat auch gerade gesagt, ich komme mit. Spannend ist, man könnte das so anders übersetzen. Vom griechischen Grundtext her könnte man sagen, was, ich soll mitkommen und den heilen? Als Anfrage, hey, ich bin ein Jude, du bist ein Römer. Wer bin ich, dass ich zu dir heimkomme? Und der Hauptmann ist dort nicht verlegen und sagt, Jesus, ich traue dir mehr zu. Herr, ich bin nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Ich weiss, ich bin nur ein Heid. Ich weiss, eigentlich habe ich gar nicht das Recht, dich um etwas zu bitten. Weil er hat sich eigentlich lächerlich gemacht, durch das, dass er zu einem Juden ging, um Hilfe zu beten. Aber er ist demütig genug, zu sagen, ich möchte von dem Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich merke, man sagt ja, keiner zu klein, ein Diener Gottes zu sein, aber die meisten sind zu gross. Und ich merke manchmal schon vielleicht, bei uns steht manchmal, stehen wir uns selber im Weg. Wir haben das Gefühl, ja, was muss ich jetzt da noch beten? Das schaffen wir doch selber, kommen, packen wir es an. Und ich glaube, wir gehen so ein viel Wunder Gottes vorbei, weil wir es selber in die Hand nehmen. Wo Gott sagt, okay, dann mach es doch selber. Statt dass wir mit dem rechnen, dass wir einen Gott haben, der Möglichkeiten hat, weit über unsere Möglichkeiten aus. Und ich glaube, schon so manches Wunder habe ich selber verpasst in meinem Leben, weil ich gefunden habe, okay, das können wir auch selber irgendwie lösen. Statt wirklich mit dem zu rechnen, dass Gott hier möchte eingreifen. Echter Glaube brüstet sich nicht durch die eigenen Leistungen, sondern sagt, hey, ich möchte dem Gott vertrauen. Und ich wünsche mir Mut, gerade unter uns Männern, dass wir nicht vor unseren Frauen müssen die Starken spielen und sagen, aber ich packe das schon. Sondern sagen, nein, ich packe es nicht. Aber ich weiss einen, der es packt. Ich weiss einen, der die Möglichkeiten hat, hier einzugreifen. Und klar gibt es nicht nur für die Männer, was hier steht. Aber ich glaube, gerade wir Männer müssen hier wieder neu lernen. Nehmen wir noch geistliche Verantwortung wahr in unserer Familie. Seien wir die, die vorangehen. Seien die, die vor Gott einstehen. Für unsere Familie, für unsere Ehen. Oder seien wir die, die sagen, ja, das ist das Thema der Frauen. Ich leide echt manchmal darunter, wenn ich sehe, wie halbschüchtern dass wir da manchmal sind und nicht hier wirklich als Verantwortliche oder einstehen. Und hier ist ein Mann, der nicht nur aktiv wird, der nicht nur sich darunter stellt und sagt, nicht ich werde es machen, sondern einer, der Jesus alles zutraut. Er sagt, du brauchst nicht mal heimzukommen. Ich traue dir zu, sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Und erklärt ihm nachher und sagt, ich weiss, wie das funktioniert. Ich bin selber einer, der über Leute gebieten kann. Und wenn ich denen sage, dann passiert es. Und wer bist du? Er sagt ihm eigentlich, du bist der Herr. Du bist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du brauchst nur ein Wort zu sagen, was passiert. Leute, haben wir den Glauben noch? Glauben wir noch, oder sind wir nicht manchmal so enttäuscht, vielleicht, dass unser Gebet nicht so erhört wurde, dass wir sagen, ach komm, was bringt es? Und ich glaube, dort neu herzustellen, dem Gott alles zuzutrauen und zu sagen, Herr Jesus, ich traue dir das zu. Und ich will damit rechnen, dass du in diese Situationen eingriffst, weil du der bist, der über alles herrscht. Und das gilt nicht nur auf Situationen in unserem Alltag, sondern vielleicht auch in Situationen, die wir vorhin im Bereich Seelsorge angesprochen haben, wo du merkst, ich leide mir selber. Das sind Situationen, die schon lange im Argen liegen. Dass wir sagen, Jesus, komm da rein. Schick mir vielleicht jemanden Zeiten, wo ich mit ihm vorwärts gehen kann, dass hier darf Heilung passieren, dass hier darf Veränderung passieren. Und ich glaube, dieser Glaube fängt in unseren Herzen an. Und vielfach steht uns der Verstand im Weg. Wir lernen eigentlich vom Kindergarten bis in die Uni, unseren Verstand zu trainieren. Alles zu bewerten. Und ich merke, dass unser Herz oft unterentwickelt ist. Ein Herz, das einfach kindlich glaubt. Darum sagt Jesus, werdet wieder wie Kinder. Werdet wieder wie Menschen, die einfach glauben, ohne alles müssen mit dem Verstand zu bewerten, sondern wo sagen, hey, Jesus, er kann es tun, er hat alle Möglichkeiten. Ich möchte so ein Mann sein, ich möchte immer mehr so ein Mann werden, der aktiv ist, in der Familie, in der Gemeinde, der aber auch demütig ist, muss ich sagen, nicht ich, sondern er. Und einer, der Jesus alles zutraut. Und ich glaube, es ist etwas, was so einfach gesagt ist, aber das bewusst zu leben. Bewusst in der Ehe, in dem, dass man wirklich bewusst miteinander betet. In der Familie, in dem, dass man miteinander betet. In dem, dass man King lehrt, wir trauen dem Jesus noch mehr zu. Und ich denke, es wäre falsch, wenn die Kinder das nur würden bei uns in der Gemeinde erleben, dass man betet. Weil dann wird es nicht irgendwo, werden sie es auch für sich nicht wirklich zu Boden bringen. Erstaunlich ist, wie Jesus darauf reagiert, auf das Ganze. Und das wollen wir zum Schluss einfach noch ganz kurz anschauen. Jesus handelt, aber zuerst wundert er sich. Als Jesus das hörte, wo der Hauptmann sagt, red nur ein Wort, wundert er sich sehr. Er sagt zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher, unter all den Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Jesus sagt, all die frommen Leute, die ich bis jetzt getroffen habe, da hat keiner den Glauben gehabt, wie dieser Mann hier. Und ich habe mich auch gefragt, wie manchmal schaut vielleicht Jesus so in unsere Kirche hinein und sagt, da ist manche Heid draussen gläubiger als wir hier innen. Da ist manch einer draussen auf der Straße, glaubt mehr an mich, traut mir mehr zu als mein frommes Volk. Ich hoffe, es ist nicht so. Aber wo ist manchmal einfach vielleicht Kirchenzugehörigkeit, vielleicht auch einfach ein anständiger Mensch zu sein, vielleicht einfach auch seine Zehnten zu geben, das, was uns ausmacht, und nicht mehr wirklich, dass ich bedingungslos mehr wie den Hauptmann auf den Jesus verlasse. Dass mein Leben etwas von dem ausdrückt, dass ich muss sagen, nichts anderes als Jesus allein. Ihm vertraue ich. Ich musste sagen, ich möchte, dass Jesus sich über mich wie der Vater von Wunder sagt, boah, da ist ja noch ganz etwas Neues rum. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil ich sage, hey, auf den Gott, da möchte ich noch eine Scheibe drauflegen. Ich möchte noch mehr vertrauen. Ich möchte noch mehr glauben, dass mehr möglich ist, wenn ich ihm alles gebe. Dass Jesus kann über meinen Glauben staunen kann. Und vielleicht gibt es andere, die sagen, das möchte ich auch. Und das fängt an, wie wir es gehört haben, indem, dass wir aktiv werden. Dass wir nicht einfach denken, ja, irgendeiner. Sondern nein, du, Verantwortung übernehmen, vorangehen, mutig Gott mit einbeziehen. Und dann passiert nachher etwas, einfach so eine Randbemerkung, wo Jesus sagt, dem Mann gehört das Himmelreich. Wo alle frommen Leute sich erklopft haben und gesagt, was ist ein Heid? Und Jesus sagt, er hat geglaubt. Er sagt, anders stellen die, die glauben, denen gehört das Himmelreich. Ja, aber der kommt nicht in die Synagoge und so weiter. Jesus sagt, das spielt keine Rolle. Aber da ist ein Mensch, der mir glaubt, der mir vertraut. Und der Glauben allein ist das, was selig macht. Eigentlich ein revolutionärer Gedanke, dann zumal, aber manchmal für heute vielleicht auch noch. Ich habe den Eindruck, wir werden im Himmel Menschen sehen, wo wir das Gefühl haben, was, der oder die? Wo Jesus sagt, die Menschen haben mir geglaubt. Sie sind vielleicht nicht jeden Tag oder jede Woche im Gottesdienst, aber es sind Menschen, die mir durch ihr Leben haben gezeigt, sie vertrauen mir. Vielleicht ein Gedanke, der uns ein erschreckt, dann zumal war es revolutionär gewesen. Und Jesus hat nicht nur sich gewundert, hat nicht nur den Himmel verheißen, sondern er hat nachher auch gesund gemacht. Er hat geheilt, er hat das Wunder vollbracht, die erste Fernheilung. Leute, das ist heute noch möglich. Die Frage ist, trauen wir es Gott zu? Und es kommt nicht darauf an, einen grossen Glauben zu haben, sondern einen Glauben, einen grossen Gott. Auch wenn mein Glaube klein ist. Gott ist so gross. Er hat die Welt geschaffen. Er hat dich in jeder Zelle geschaffen. Traust Gott auch zu, dass er an deinem Arbeitsplatz mit deiner Informatik, mit deinem Garten, mit deinem Bauernbetrieb oder was, glaubst du, dass er dort rauskommt? Ich habe manchmal das Gefühl, hier in der Kirche kommt er raus, aber bei mir daheim hat er echt keine Ahnung. Wie soll der rauskommen, wie mein Computer funktioniert und so weiter. Und ich glaube, dort ist unser Problem. Ja, wieso nicht mal wirklich über den Computer beten und sagen, Jesus, hier. Wir trauen es ihm glattweg nicht zu. Ich habe von einem Pastor gehört, der vor der Universität ist gestanden, vor Professoren, und hat gesagt, Mann, trauet dir Gott zu, dass Gott bei all diesen physischen und chemischen Prozessen weiss, was Sache ist. Und sie hat so ein bisschen verschmitzt gelächelt und er sagt, das ist unser Problem. Ihr rechnet nicht mit Gottes Möglichkeiten. Und da denke ich manchmal, ist vielleicht bei uns in unserem Alltag ähnlich. Und diese Geschichte will mir Ermutigung sein, dass hier Gott ist, der alle Möglichkeiten hat, die daraus kommt. Selbst bei Algebra. Oder was auch immer. Der Stefan geht jetzt zu seinen Schülern und sagt, sie sollen mehr beten für Algebra. Genau. Aber ich glaube, hier sind Sachen möglich, die wir heute nur werden staunen. Und wir werden in zwei Wochen Pfingsten ein bisschen über das uns Gedanken machen, was ist im Gebet möglich. Wir haben ja den Praypoint, der hier dient im Gebet. Vielleicht können wir dort auch miteinander austauschen. Was erlebst du im Gebet? Was passieren für in deinen Situationen Wunder? Vielleicht auch, wo du schon hier vorne bist, du hast für dich beten. Und ich möchte mich hier herausfordern, wieder Hauptmann aktiv zu werden. Nicht zu warten und denken, ja, es kommt dann schon gut, sondern zu sagen, nein, ich möchte vor dem Gott dringen. Nicht als einer, der es kann, sondern demütig, um mit seinen Wundern zu rechnen. Und das wollen wir eigentlich auch tun, vielleicht gerade als Bekenntnis in dem Song, den wir miteinander singen wollen. Today I choose. Heute will ich mich entscheiden, dir zu folgen, auf dich zu hören. Und dort steht auch noch drin, ich und mein Haus. Ich möchte nicht allein, sondern ich möchte mit meinem Haus, dem Jesus, nachfolgen. Als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, okay, wie manchmal haben wir diesen Song schon gesungen und wie leben wir das so? Aber vielleicht kann es für dich heute sagen, mal, ich möchte heute aktiv werden. Ich möchte mich heute entscheiden, vorwärts zu gehen, dir Jesus zu folgen, zu glauben, dass du Grosses kannst tun. Auf dich hören, ich und mein Haus. Ich möchte es meinen Kindern vorleben, ich möchte es mit meinen Kindern tun. Weil ich deiner Wunder nicht einfach mir vorbeigehen lassen, sondern es erleben. Und ich möchte euch einfach ermutigen, steht doch auf noch zu diesem Lied. Einfach vielleicht auch als Bekenntnis, vielleicht auch als Antwort auf die Predigt. Und zu sagen, ja, ich möchte mich entscheiden, heute vorwärts zu gehen.